Herzlich willkommen zu einer weiteren Woche vom Duodendron Podcast. Es ist Februar,
Mitte Februar.
Und im Februar haben wir Sport gemacht.
Skifahren? Ja. Sport gemacht?
Ja.
Ja, genau. Ich war auf der Ski schon. Ja.
Genau.
Wir haben ein Musical gespielt, wenn das rauskommt. Haben wir schon gemacht.
Ja, ist auch ein Sport.
Ist auch ein sportlich, ja.
Mhm.
Ein repetitiver Sport, aber...
Ja. Ich glaube, vielleicht haben andere mehr Sport gemacht als wir in dieser Produktion.
Ja, bestimmt, ja. Sehr viel mehr.
Viel mehr.
Ich stelle mir vor, wir sitzen auf dem Stühle und spielen diese Töne in das Mikrofon rein.
Mhm.
Und andere sind auf der Bühne und tanzen und singen gleichzeitig. Das ist schon...
Schon mehr.
Das ist schon krass. Gott. Also, ja. Hast du mal beim Joggen probiert zu singen?
Ja, ja.
Ja?
Aber es ist sehr streng.
Sehr streng, oder?
Mega. Es gibt doch die, die sagen, man sollte immer können beim Joggen so ein Tempo wählen, dass man immer kann reden.
Ja.
Aber nicht singen.
Aber nicht singen, nein.
Nein.
Und jetzt, wenn du überlegst, so Leute, die so grosse Bühnenshows haben,
wow.
Ich meine, wenn so wenn da zweieinhalb, ja. Drei Stunden voll tanzt und singst dazu.
Unglaublich.
Das ist ja...
Wie, Choreo.
Wie geht das eigentlich? Ja. Also.
Ja, ja. Das, also, man macht... Man, ja, so, das sind die grossen Stars schon. Da muss man schon auch das eine oder andere Kränzli muss man winden. Denen.
Absolut, ja.
Ja, das ist crazy.
Also stellt sich ein bisschen die Sinnfrage für mich. Muss man denn das, muss das
ja,
so
ja.
Sein?
Ja, ja, das ist wie ein anderes.
Ist ja nicht unser Entscheid, das ist ja, auch ja. Der Entscheid von den Menschen, die dann auftreten.
Ja, oder? Ja. Und sie haben auch Motivation. Etwas.
Und man muss sagen, ich habe so etwas auch noch nie gesehen. Ich bin noch nie an einem Stadionkonzert gewesen. Ich weiß nicht, wie das ist.
Das ist schon noch eindrücklich.
Ja.
Ja. Und also, vor allem, wenn dann so die Masse vom Publikum noch so mitgeht.
Ja.
Das geht einem unter die Haut.
Ja, kann man schon vorstellen.
Ja.
Aber ist es das Gleiche wie in einem Fußballstadion?
Ich bin noch nie in einem Fußballstadion.
Ich auch nicht. Was hast du denn für eine Show gesehen? Für eine
große? Zum Beispiel Billie Eilish im Hallenstadion.
Ja.
Das ist schon... Und eben der kommt... Sie ist jetzt ja eigentlich nicht... Sie ist jetzt, glaube ich, nicht so wie ein Taylor Swift, der dann so mega viel tanzt.
Mhm.
Aber sie ist ja doch auch die, lang unterwegs gewesen und irgendwie doch... Es liegt... Also das sind drei Menschen auf dieser Bühne.
Nur?
Ja.
Es gibt keine Band dabei?
Mal, also das ist ein Schlagzeuger, jetzt in dem Fall. Ihre Brüder, wo Keys und Gitarre und Backing-Sachen macht. Und sie.
Das
und
ist
das schon. Ist die einzige. Und also klar, der Brüder, der macht schon Movements, aber der Schlagzeuger ist nur an Ort und Stelle gewesen. Und das Lied und alles mit einem Mensch oder so eine, stell mir auch vor, so ein Ed Sheeran, der ist allein dann. Und der hat dann so den Schwall von, weiss nicht, von tausenden Menschen.
Ja.
Und das ist schon noch eindrücklich.
Aber ja. Ich stelle mir vor, es ist fast einfacher, weil du musst ja dann nicht so koordiniert sein mit anderen Menschen.
Ja.
Das kann muss auch nicht jeden Abend genau gleich sein.
Das stimmt, ja.
Aber man muss sich bewegen, man muss natürlich irgendwie schon mit Ausstrahlung die Bühne füllen, oder?
Ja, ja, mega.
Oder Mensch, das ist auf kleinen Bühnen so, oder? Man muss mit Ausstrahlung den ganzen Raum füllen. Irgendwie. Verändert sich das, wenn das Ganze über Bildschirme übertragen wird? No? Das ja, haben wir ja in diesem Stadion, oder? Neben ja. Die riesen Bildschirme, die der Mensch ganz nah siehst.
Genau, und auch...
Muss man die gleiche Bühnenpräsenz haben?
Dann? Und die Leute, die Menschen schauen, sind oft durch die Kamera... Handys schauen dann...
Ja.
Leider. Aber nein, ich glaube, du brauchst eine Präsenz, sonst geht das nicht.
Ja.
Also der Mensch hat das gehabt. Also das, klar, die ganze Show ist konzipiert. Das ist ein Feuerwerk, läuft da ab. Aber das ist konzipiert, dass man das live, das muss eine Ausstrahlung haben.
Ja.
Und das ist schon noch, hat schon Kraft irgendwie. Ja.
Schon noch krass. Würdest du das zutrauen?
Puh.
Also wir reden jetzt von etwas, was du schon machst vielleicht.
Mhm.
So würdest du in der Billie Eilish Show ein Saxophon-Solo spielen können?
Ja, ich glaube, das würde ich machen.
Ja.
Und zwar, weil wahrscheinlich der Saxophon-Part... Also ich kann nicht ein dreistündiges Saxophon-Solo beim Billie Eilish-Konzert spielen. Ja. Hingegen sie macht eine dreistündige Show oder zweieinhalb Stunden.
Ist so,
Show.
Ja.
Ich glaube, dann wäre der Rahmen mega abgesteckt. Ja. Und wahrscheinlich wüsste ich genau, wo ich stehe oder wo ich reingeflogen werde oder keine Ahnung. Also in den Raum rein, keine Ahnung was. Aber es ist wie, das wäre dann mega so abgesteckt.
Ja.
Hingegen habe ich manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so in den Konzerten, wo wir oft unterwegs sind, Also das, ich rede mir das vielleicht jetzt ein bisschen schön. Oder ich tue meinen Wert erhöhen. Aber ich finde, manchmal, wenn man so ein Konzert gibt und die Leute hocken wirklich so einen 30 cm vor einem, mhm, und es ist akustisch, es gibt nichts, es gibt nur den Raum, die Menschen, das Instrument und mich. Das ist so etwas Intimes, das ist fast noch, ich fühle mich dort manchmal fast nackter als.
Ja.
Wenn ich glaube, Billie Eilish lernt auch mit dem umzugehen, dass da gibt es einen Bühnenrand und da gibt es noch so einen Safety Space und da gibt es noch irgendwie, das, vielleicht ist sie viel mehr dann so in einer Bubble, also sie kommt von irgendwo im Hintereingang eingeschliesst in diesen Raum. Hankrum, wenn wir ein Konzert spielen, dann reden wir, manchmal machen wir den Ticket lassen noch selber und
yeah,
reden mit den Leuten und das ist auch schön, das ist mega wichtig und ich liebe das auch und aber das fordert ganz anders.
Ich glaube, der grosse Unterschied ist, das sind alles Einzelpersonen in einem kleinen Raum.
Mhm.
Du nimmst die als einzelne Personen wahr.
Mhm.
Und irgendeine gewisse Größe von Halle wird zu einer Masse.
Ja.
Und du nimmst keine einzelne Personen mehr wahr.
Ja.
Du weißt, es sind mega viele Leute dort, aber es ist auch durch die Distanz.
Mhm.
Ich glaube, es kommt nicht mehr darauf an, ob du dann vor 3'000 oder vor 15'000 Leuten spielst.
Wahrscheinlich, ja.
Wobei, 15'000 sind sicher Leute.
Ja. Und trotzdem ist es doch bewundernswert, wenn eine Künstlerin es schafft, die gleiche Stubenatmosphäre,
mhm,
zu schaffen, wie eben in einem Stadion.
Eigentlich absurd, oder? Dass dann Tausende von Leuten das Gefühl haben, sie sind da in einer Stube.
Genau.
Es wäre eine Riesenstube.
Aber ich, zum Beispiel dort an diesem Konzert, wo ich jetzt gerade vorhin beschrieben habe, dort war es klar, ich bin im Hallenstadion.
Yeah.
Und es ist nicht einig, habe ich das Gefühl gehabt, jetzt hocke ich neben Fillingen oder wie heisst der Bruder irgendwie, und er spielt jetzt E-Dur, Phineas, genau, E-Dur für mich.
Ja.
Er hat E-Dur natürlich vielleicht gespielt, für alle aber, und auch für mich, aber nicht, es ist klar gewesen, das ist, der Rahmen ist klar gewesen.
Ja.
Was ja auch cool ist, aber es gibt doch immer wieder so Momente, wo grosse Stadien so plötzlich ganz klein werden.
Ja.
Und auch kleine Räume plötzlich ganz gross werden.
Kleine Räume, die ganz gross werden.
Aha.
Wo man das Gefühl hat, weil man irgendwie das Gefühl hat, da passiert jetzt Weltgeschichte quasi.
Ja.
Historisches.
Historisches, so. Ja. Was manchmal auch nicht stimmt. Also.
Nein, es geht um das Gefühl.
Ja, genau, um das Gefühl, ja. Genau, stimmt. Ja. Und ich weiss, oder es ist so mega schön mit dieser Einfachheit von dieser von den Medien. Also wir zwei können da in diesem Atelier easy peasy einen Podcast machen und eigentlich auf der ganzen Welt kann man den nachher hören. Das ist ja mega schön. Wird in dem Fall unser Raum auch grösser? Also wird die kleine Bühne, wo wir jetzt da drin sind, wird die eigentlich weltumfassend, so gross wie das Internet?
Theoretisch.
Theoretisch?
Ja. Das ist ja, glaube ich, zum Beispiel bei den NPR Tiny Desk Concerts mega fest so, das ist irgendwie ein Bürogebäude und es hat Leute dort, aber nicht viel.
Nicht so viel.
Und es kommen dort Leute, die sich auch unter Umständen gewöhnt sind, vor sehr vielen Leuten zu spielen.
Ja, Wahnsinn.
Aber sie wissen, das erreicht mehr Leute als ihre normalen Konzerte, weil das so viele Leute im Internet schauen, oder? Ja, Millionen.
Ja.
Und das ist schon noch, zum Teil sind sie sich das, glaube ich, schon sehr bewusst.
Aha.
Aber es wäre jetzt noch spannend, wie sich das anfühlt.
Ja.
Ich glaube, es ist dann einfacher, sich in das Büro zu versetzen und auch das zu spüren, dass es eben ein kleiner Raum ist.
Und dann die Magie zum Teil passieren lässt, dass es dann eben...
Ja, dass es sich dann auch daheim anfühlt, als wären wir vor Ort, oder?
Genau, dass man daheim hockt und nicht das Gefühl hat, ich bin jetzt... Also es ist viel realer, wenn man daheim hockt und in das Bürogebäude hineinschaut, quasi, als wenn man jetzt eine Live-Show mitschaut.
Voll. Wenn wir es davon hatten, letztes Mal Sachen empfehlen sich gegenseitig, das wäre etwas, was ich empfehlen kann. NPR Tiny Desk Concerts.
Ja.
Ich könnte da selber wieder mehr schauen. Früher habe ich wirklich jedes, wo es rauskam, mindestens 3 geschaut.
Ja.
An dem Punkt bin ich nicht mehr leider. Aber ich höre schon immer wieder 3. Und sind immer wieder entdeckt man dort Sachen, die Wo man nicht gehört hätte sonst, die aber total cool, cool ja. sind. Oder?
Ich kann es auch nur empfehlen. Also wirklich, ich bin grosser Fan. Hm. Weil irgendwie, das ist sehr clever kuratiert.
Extrem.
Und nicht nur eben grosse Stars, die auch dort vorbeischauen. Also,
Billie Eilish hat schon ein Konzert gespielt.
Genau, und, aber Joshua Redman hat dort genau so eine Plattform.
Ja.
Wie eben auch. Und das ist oder auch südamerikanische Künstlerinnen und Künstler, die wir da gar nicht auf dem Schirm haben, weil, weil einfach das Marketing anders funktioniert bei uns. Oder Leute erst da sind, wenn es auch eben. Wenn das ganze Business das auch braucht oder will, oder wenn es zahlbar ist. Und das ist, das umgeht so ein bisschen die, die Ecke. Das sind vielleicht ja. auch Leute, die riesig sind. Also irgendwie, und nachher auch, ich sehe eine Band, die ich vorher nicht gekannt habe oder noch nie gehört habe. Und dann sind dort so absurde Klickszahlen von Millionen von Leuten. Und ja. dann denkst du, okay, das müsste ja irgendwo auf dieser Welt
sind die richtig, richtig berühmt.
Richtig krass ja. berühmt. Und dass unsere Welt halt wirklich gross ist und dass es kulturelle Räume gibt, wo, wo genauso viele Menschen leben.
Oder ja. sogar noch viel, viel mehr als in Europa.
Genau, das würde ich sagen. Ja. Und dass wir, dass wir das, was wir da kennen, das ist so ein Bruchteil. So.
Ja. Ja. Die einzige Gefahr für mich bei diesen Tiny Desk ist ein bisschen, dass man, man hört etwas im Setting, es ist immer, oft Musik ist eigentlich fast immer angepasst auf das Büro. Mhm. Und es muss auch, das ist gefordert von denen, dass es live gespielt ist.
Mhm.
Und wenig ab, oder nichts ab Band kommt.
Ja.
Und das ist eine Art, wie Musik mir sehr gefällt.
Mhm.
Und wenn man dann manchmal die, die Künstler in Gakolose Aufnahmen, die dann voll produziert sind,
mhm.
das hat mir auch schon dann ein bisschen abgelöscht. Also ich habe auch schon ein Konzert gehört und dachte, wow, das ist ja Hammer.
Mhm.
Und das war aber eine einzige Einzelerscheinung. Sie haben das extra einstudiert für das Konzert. Mhm. Und wenn man es gerade hört, ist es doch etwas sehr anderes. Halt nicht live gespielte Musik,
ja.
sehr elektronische Musik. Und ja. das hat mir dann auch schon nicht so gefallen,
ja.
leider.
Ich kann mich da nur anschliessen. Und darum ist es für mich, tut es noch mehr rausheben, was, wie cool das Tiny Desk Konzert ist. Weil es vielleicht mir einen Zugang gibt zu Musik oder zu Künstlerinnen, wo, wo ich vorher nicht auf dem Schirm, auch weil es eben so produziert ist, plötzlich bekomme ich aber einen Zugang durch das ein akustischere Setting,
ja.
wo mir viel näher ist, weil ich auch mehrheitlich akustisch unterwegs bin. So. Und ich schätze das sehr. Also ich finde das sehr gut. Ich muss aber dann auch zugeben, dass ich dann, dass einfach das Tiny Desk Konzert dann halt ein paar Mal schaue. Und hören.
Ja, das habe ich auch schon oft gemacht.
Und dann gar nicht die Künstlerin sonst verfolgen.
Ja.
Oder
viel weniger.
Viel weniger, ja.
Aber man hat es dann gleich schon mal gehört. Eben.
Mhm.
Und falls dann die südamerikanischen Stars auch bei uns mal berühmt werden, kann man sagen, ah, ja, von dem habe ich schon gehört.
Genau.
Das sagt mir etwas.
Ja. ja. Mega schön. Ja, das ist so ein wunderbarer Vorteil von dem Internet.
Ja. Das ist einer der Vorteile vom Internet.
Ja.
Wir haben heute schon ausführlich über das Internet geredet und auch seine Nachteile.
Mhm.
Aber das ist sicher ein ja. Vorteil.
Und ich finde es so wirklich wunderbar, wenn wir im Podcast erzählen, über das haben wir schon geredet.
Mhm.
Aber halt ohne es aufzunehmen.
Ja.
Weil es ist ja so, dass wir tatsächlich auch sehr viel uns austauschen, Jonas und ich, ohne dass das Teil läuft. Also ja. ich glaube, darum funktioniert wahrscheinlich auch für uns im Moment die, das Format gerade so schön, weil wir können eigentlich neu mit nahtlos ansetzen.
Absolut, ja. Es gibt auch Sachen, die man vielleicht nicht sagt, wenn das Mikrofon läuft.
Mhm.
Aber es ist so, dass so Gespräche relativ natürlich sind.
Gell?
Genau.
Ja.
Natürlich ein bisschen forciert durch das Mikrofon. Man muss dann reden und irgendwie eine gewisse Länge und manchmal geht es dann auch noch weiter, aber eigentlich können die meisten Sachen, die wir aufgenommen haben, auch sonst was gesagt werden.
Ja. Wir haben in der letzten Folge mal auch verschiedene Gesprächsformen ausprobiert, nicht nur spielerisch.
Ja.
Und dann gemerkt, dass wir eigentlich die Gesprächskultur, dass wir die sehr gewöhnt sind, die wir da haben.
Mega fest, ja.
So dass man einen zulässt und irgendwie.
Und nicht dreiredet, ja. Und ein bisschen Platz lassen und einmal kurz wartet, kommt da etwas vom Gegenüber oder nicht.
Genau.
Oder? Das ist übrigens, was ich gesagt habe in der letzten Folge, während wo du deine Geschichte erzählt hast.
Tatsächlich.
Ja. Dass es eben, dass es gibt Leute, die mehr reden als andere oder mehr Platz einnehmen in einem Gespräch. Und wenn mehrere so Leute in einer Runde sind, findet dies manchmal total unangenehm.
Ja.
Weil dann sie nicht mehr so viel können reden, wie sie gewohnt sind. Das ist überhaupt nicht wertend gemeint übrigens. Und sie merken aber selber dann manchmal nicht, dass ja sie manchmal auch die sind, wo eben die noch weniger reden, nicht zum Reden kommen. Lassen.
Finde ich schön.
Ja.
Gefällt mir gut. Natürlich gefällt mir das gut. Etwas, was wir noch thematisieren können, ist so das Tempo. Also Spieltempo, ja. Oder eben das gesprochene Tempo. Also dass man kann ja auch, es gibt Leute, die haben so wie einen eigenen Puls. Es gibt Menschen, die reden von Haus aus ultra langsam. Und es gibt Menschen, die reden ultra schnell. Ja. Ich tue jetzt nicht Bezug auf den Inhalt. Es gibt Menschen, die reden langsam ganz viel Gehaltsvolles und es gibt und vice versa. Also es ist
wie, ja, ja.
Ich tue jetzt nicht auf den Inhalt eingehen. Und das wäre auch mal spannend. Ich meine, wenn man schnell redet oder spielt, ich mache jetzt also die Brücke, wie spielen, das ist ja dann logisch, dass man auch mehr, also in kürzerer Zeit, also ist logisch, dass man in kürzerer Zeit mehr Töne verbratet, quasi. Das heisst, man muss die parat haben. Also wenn sonst passiert nichts oder ist eine Pause. Das ist ja auch Musik, das wissen wir, aber ja. Ist auch eine Aussage. Aber jetzt rein von einem Tempo, lange Töne, also wenn wir jetzt sagen, wir, jeder hat von uns 12 Töne zur Verfügung, oder nehmen wir 17 oder so, dann wenn man es schnell spielt, dann sind die 17 Töne quasi viel schneller verbraucht, als wenn man ganz langsam spielt. Rein zeitlich. Jetzt ist aber die Frage, kompositorisch, ist ein Stück schnell, wenn man schnell spielt? Oder hat ein Stück schneller Puls, wenn man es auch schnell spielt? Oder die Töne schnell aneinander reiht? Oder eben kann auch ein Stück unglaublich schnell sein, indem man aber nur einzelne Töne spielt, die nicht gerade aufeinander folgen?
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube auch. Vor allem auch, wenn viele schnelle Töne aufeinander folgen, wird das Tempo irgendwann wieder langsam. Eigentlich. Also zuerst fühlt es sich schnell an, wenn man etwas immer schneller macht zum Beispiel. Und dann irgendwann fängt man wieder einen langsamen Puls an und dann fängt es an zu fliessen und es ist wieder langsam eigentlich.
Das heisst, oder? Das ist eigentlich so ganz klar, es braucht immer eine Relation.
So. Ja, es braucht immer eine Relation, ja.
Etwas, wo schnell ist, wo man als schnell definiert, muss irgendwie an etwas gemessen werden, wo also langsamer ist oder in einem Kontext
da. Also ich glaube einfach, ein gewisses Tempo, irgendwann kann man es gar nicht mehr so wahrnehmen. Also dann fängt man automatisch an, die langsamere Ebene wahrzunehmen. Ich glaube, alles hat mehrere Ebenen. Das ist vielleicht Quintessenz.
Das ist, ja, kann ich. Oder?
Auch langsam mit den Händen unsichtbare, schnellere Ebene drunter.
Oder drüber oder so.
Oder drüber, ja. Man könnte schneller zählen in der Musik zum Beispiel.
Genau.
Das sind ja manchmal so schöne Effekte, wenn man etwas, ein einzelnes Element von der Musik hat und dann kommt das Schlagzeug rein und es ist entweder doppelt so schnell, wie man das Gefühl hat, oder doppelt so langsam. Das kann total ein schöner Effekt sein.
Ja, weil man das Schlagzeug dann quasi als Metrum nimmt. Quasi.
Genau. Das Metrum ist es anders, als man gedacht hat, dass es ist. Oder?
Ja.
Wegen Sprachgeschwindigkeit ist noch lustig, mir fällt das immer auf, wenn ich in Deutschland bin, zum Beispiel.
Ja.
Weil Hochdeutsch ist ja doch eine neue Sprache für uns. Wir können fließend Hochdeutsch grundsätzlich. Aber das Tempo ist so viel schneller.
Ja.
Deutsch, muttersprachlich, Hochdeutsch wird so viel schneller geredet.
Ja.
Ich weiß nicht genau wieso. Auch wenn ich das Gefühl habe, jetzt bin ich gut drin mit Hochdeutsch reden, nach ein paar Tagen, man ist einfach nicht auf dem Tempo. Und ich sehe manchmal die Leute an, wie sie sich aktiv Zeit nehmen, um mir zuzuhören. Oder sich quasi zurückheben, weil sie das Gefühl haben, wieso redet er so langsam?
Ja, ja, genau. Was ist los mit dem?
Ja, genau. Ja. Aber, und für mich ist es schon, ich rede schon relativ schnell, oder?
Genau, und dann ist ja dann der bekannte, berühmte Fail passiert, dann, oder das Missverständnis, dass dann die die deutsche Community denkt, wir reden jetzt eben Schweizerdeutsch.
Ja.
Also Schweizerdeutsch ist einfach, also ich tue es generalisieren natürlich, aber ist Schweizerdeutsch einfach Hochdeutsch langsam
geredet? Ja, mit einem kleinen Akzent.
Ja, genau.
Ja.
Das ist quasi Schweizerdeutsch. Aber dem ist natürlich nicht so, sondern wir können einfach nicht auf dem Tempo
irgendwie nicht
salven.
Ich merke das aber auch beim, also es ist bei mir, es, auch bei meinem, jetzt wieder zur Musik zurückzukommen,
ja.
Ich merke das bei mir beim Improvisieren. Mhm. Ich habe ein Instrument, wo schnell spielen ein bisschen schwieriger ist.
Ja.
Ich glaube, darum auch, ist auch mein Kopf langsam. Oder ich kann dann gar nicht so schnell denken, habe ich das Gefühl, wenn ich könnte schneller spielen, als ich denken
kann. Ja. Ja, genau. Da tönt sich bei mir jetzt ganz viele Türen auf gerade.
Yeah.
So, ich weiß gar nicht, in welche das ich rein will. eine wäre, wieso wählt man ein Instrument weg seinem Tempo? Oder nimmt man eben das, was einem näher ist? Oder gibt es da auch ein Aufeinandertreffen von zwei nicht synchronen Sachen.
Vielleicht ist es auch oder meine Fähigkeit, die eben noch am Spielen hinten nachhängt, zu denken quasi.
Ja, genau.
Aber ich finde es auch schwierig, schnelle Musik zu komponieren, weil das ist irgendwie
nicht so natürlich.
Nicht so natürlich für mich.
Aber eben, hätte ich quasi dein Instrument so lassen denken?
Ja,
oder
ja.
Bist du so und wählst das Instrument so?
Ich glaube, es ist mehr das Instrument, mich so denken, als umgekehrt.
Mhm.
Weil man ist ja doch noch sehr festes Kind.
Ja,
ich war sehr festes Kind, als ich das Instrument ausgewählt habe.
Mhm.
Und mittlerweile spiele ich viel länger das Instrument, als ich es nicht gespielt habe vorher.
Ja. Aber in einer Welt, in einer gegenteiligen Welt, wo quasi die Piccolo-Stimme oder die erste Violine wird von der Posaune gespielt.
Mhm.
Und zwar immer. Also Paganini hat seine Werke für Posaune geschrieben.
Ja.
Weil Posaune das virtuoseste Instrument ist in dieser gegenteiligen Welt. Würdest du dann schneller denken?
Ich glaube schon.
Ja, und das ist ja der Witz. Aber das Instrument gibt das Tempo vor. Es macht Sinn auf einer Geige, wo mit dem Bogen, wo man rein technisch wahnsinnig viel schneller kann, von hoch auf tiefe Lagen wechseln.
Ja, oder beim Klavier, oder? Wo man mit einer Fingerbewegung sehr, sehr schnell kann spielen kann.
Ja.
Und ich muss da Wege zurücklegen.
Mhm. Wege?
Ja, viel grössere Wege.
Ja.
Da macht Sinn, dass man vom Klavier schneller spielt.
Mhm. Und dementsprechend vielleicht auch so die Rolle
im
Orchester jetzt oder jetzt im Decken.
Absolut.
Ja. Und das wird natürlich aufgebrochen, weil inzwischen werden auch Paganini Stücke mit der Person gespielt.
Das ist so, ja.
Und das ist aber dann immer so ein bisschen komisch, oder?
Das ist immer ein bisschen komisch, ja.
Oder? Weil es passt nicht. Vielleicht wegen dem Tempo.
Vielleicht, ja. Also es ist beeindruckend, dass
die
das können auf einem technischen Level.
Ja, ja, klar.
Aber es ist selten mehr als beeindruckend.
Ja, ja. Ich gebe dir, also ich finde das auch. Und ich bin beeindruckbar. Ich finde das wahnsinnig.
Klar.
Das ist wow.
Ich auch.
Aber es ist,
also, ist ein Artist im Zirkus, das ist auch beeindruckend.
Mhm.
Aber in der Musik ist es dann irgendwann auch vorbei. Musik könnte mehr sein.
Mhm. Und die Aussage, da wird man vielleicht auch am Paganini oft ungerecht, weil ich glaube, der hat ja sehr wohl eine Aussage schaffen.
Ja.
Und wenn dann seine Aussage genommen ist, hey,
schau, wie schnell und wie hoch ich kann spielen.
Ja.
Ja.
Geht vielleicht zu weit. Machen wir die Türen wieder zu.
Machen
wir eine andere auf, wo wir selber etwas spielen.
Ja.
Auf unser Instrument.
Sollen wir uns vorstellen, wir sind in dem Tiny Desk oder im Hallenstadion oder so.
Mhm. Schau,
ob das einen Unterschied macht.
Ja, das braucht natürlich eine harte Imagination.
Ja.
Weil ich glaube, wir sind da zwar so ein bisschen, es hat zwar so ein bisschen, Büro-Vibes. Archiv-Vibes mehr.
Vielleicht.
Aha.
Ja, macht es einen Unterschied.
Genau, aber so das Transportieren vom Kleinen ins Grosse oder das Grosse ins Kleine.
Mhm.
Aha. Finde ich cool.
Also?
Let's do it. Wir spielen einfach.
Ja.
Erzählen wir einander, wo
wir sind.
Wo wir sind oder spielen wir einfach. Und es gibt dann halt entweder einen Crossfade oder wir gehen noch einmal hin.
Also. Ich glaube, wenn wir den Starter einfach mal dort und schauen, was passiert.
Ja.
Oder?
Ja.
Aber wir sagen dann halt nicht wo.
Nein, nein.
Aber ich muss schnell mir das wirklich vorstellen.
Ich auch. Also ich auch. Ich nehme mir auch Zeit.
Soll ich raten?
Ja, raten.
Ich glaube, du bist im Hallenstadion am Anfang.
Ja, genau.
Ja.
Und du?
Ich auch.
Ja.
Und dann habe ich es recht bald vergessen, dass wir dort waren, ehrlich gesagt.
Ich musste so wirklich innerlich schmunzeln, dass wir beide... Aber ich
habe es schon gedacht, ja.
Ich habe es auch gedacht. So sind wir halt.
Eben schon.
Eben, gell? Und ich habe aber schon noch so ein Reisling gemacht. Ich habe es auch bald vergessen, aber ich habe es noch ein bisschen versucht zu bleiben.
Also bald vergessen, aktiv. Ja, ja.
Genau. Ich habe dann auch irgendwann mich entscheiden, bin ich mit dir dort oder bin ich allein dort?
Weil wir sind zuerst beide alleine dort gewesen.
Genau.
Ja, mega fest.
Ja.
Und dann habe ich gemerkt, oh nein, da ist noch jemand anders.
Ja,
dann haben wir zusammen gespielt und dann sind wir nicht mehr im Hallenstadion gewesen.
Ja. Und das hat sich auch natürlich so angefühlt für mich.
Ja, absolut.
Weil,
wie schätzt du deine Chance, jemals im Hallenstadion aufzutreten im echten Leben?
Ich bin mega offen. Wenn das ist, dann nehme ich das als Dankensgeschenk an. Es ist aber kein, es ist nicht auf meiner Liste. Also, das muss ich erreicht haben. Nein, es ist mehr, wenn das passiert, dann bin ich, glaube ich, mega bereit oder freue ich mich mega auf das Event. Weiss aber auch um die Chance, jetzt als Saxophonist, akustischer Saxophonist, dass das relativ bescheiden ist.
Ja.
Genau. Aber
unwahrscheinlich ist fast.
Unwahrscheinlich ist, weil auch der Kontext, in dem ich mich jetzt künstlerisch bewege, einfach nicht auch massentauglich ist im Moment. Oder ich mache zu wenig Popproduktionen, ich spiele zu wenig Sachen, wo das auch ein monetäres oder ein Karriereziel ist von einem Artist. Und ich glaube auch, dass ich, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt da die Linus Solo Show lancieren, dass das wirklich zu naiv wäre, das als Da gibt es andere Säle, andere Räume, die glaub, vorher kämen, vor dem Hallenstadion.
Absolut, ja.
Wie siehst du deine Chancen?
Hey, ich glaube auch sehr ähnlich. Das muss nicht sein.
Ja.
Und wenn es passiert, dann ist es cool.
Ey, genau.
Voll. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass es... Ich glaube, es passiert nicht, wahrscheinlich.
Mhm.
Das ist auch okay.
Ja.
Aber ich könnte mal etwas hören im Hallenstadion.
Mhm.
Das wäre doch vielleicht schon mal eine Erfahrung, die ich noch machen darf.
Ja. Es ist gerade letztes Jahr ein Schweizer Künstler, hat im Hallenstadion zweimal, glaube ich, ausverkauft gespielt.
Ja.
Und dort bin ich auch froh, habe ich das nachher in der Zeitung gelesen.
Und bist nicht Texi?
Ja, genau.
Okay.
Sorry. Wenn das jemand von euch dort war und es mega schön war und ich etwas verpasst habe, kommen wir auf mich zu und dann mir erzählen von dem. Aber
für dich war es okay, nicht Texi. Mhm.
Ja.
Gut.
Ja.
Wir sehen uns noch nächste Woche und dann ist der Februar auch schon wieder vorbei.
Ja.
Passt auf euch. Habt eine gute Zeit und bis dann.